Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um Kirchenglocken und ihre Bedeutung. Der frühere Dekan Dieter Eisenhardt ist Glockenexperte und hat in Herrenberg bei Stuttgart Glocken aus 12 Jahrhunderten gesammelt. Warum er das gemacht hat und warum Kirchenglocken aus seiner Sicht so besonders sind, das verrät er uns jetzt. Herzlich willkommen. Herr Eisenhardt, in der Württembergischen Landeskirche gibt es rund 5200 Glocken. Und es gibt durchaus Menschen, die das stört, für die Kirchenglocken zu laut sind. Können Sie das nachvollziehen?
Teilweise schon. Wenn zum Beispiel bei den Glockentürmen die Schalläden fehlen, dann ist das mit einem heftigen Lärm verbunden, der, wenn die Türme dann in der Nähe eines Hochhauses sind, wo Schlafzimmer in der Nähe des Turmes sich befinden, habe ich da ein gewisses Verständnis dafür.
Ja, es gibt ja auch Menschen, Anwohner, die gegen die Landeskirche tatsächlich auch geklagt haben. Ja. Da gab es auch einige Gerichtsurteile. Ja. Und Gerichte haben entschieden, ich zitiere, der kirchenkulturelle Hintergrund des Glockengeläuts überwiegt das Ruhebedürfnis des Einzelnen. Somit ist es als eine zumutbare Einwirkung hinzunehmen. Ja. Was halten Sie denn von den Gerichtsurteilen?
Ja, nun, ich denke, wenn wir uns in Europa immer noch als einen Teil des christlichen Abendlandes verstehen, mit einer langen Kulturgeschichte, dann gehören die Glocken schon dazu. Sie sind ein Kulturgut, das uns auszeichnet. Ich denke spontan an meine Kindheit. Manche Kriegserlebnisse werden wieder wach. Ich bin jetzt 88 Jahre lang und erinnere mich noch gut an das große Glockensterben. Das hat etwas gemacht mit unseren Dörfern, mit unseren Städten, als da kein Glockenton mehr zu hören war. Und es war etwas für mich tief Beeindruckendes, wenn gleich nach dem Krieg, als wir noch uns in der Aufbauphase befunden haben, wieder Glocken geläutet haben. Glocken wie bei Brautzügen geschmückt in unsere Dörfer und Städte eingezogen sind. Jetzt ist ein Klang der Heimat wieder spürbar, der zu uns gehört.
Als Sie das erste Mal die Glocken wieder gehört haben nach dem Krieg, was war das für ein Gefühl für Sie?
Dass es Frieden ist. Nicht umsonst hat Schiller, wenn er den Lebenslauf thematisiert, das an einer Glocke festgemacht. Die verschiedenen Abläufe im Tageslauf, Glück und Unglück im Menschenleben in eine Glockengeschichte eingepackt. Weil da wohl etwas zum Klingen kommt, das den Menschen im Tiefsten berührt.
Jetzt darf ja nicht einfach so irgendwie geläutet werden, sondern es gibt klare Regelungen, wie oft, wann und wie lange Kirchenglocken läuten dürfen. Wie sieht das denn konkret aus?
Ja, nun, das ist eine ganz alte Tradition, dass am Tagesanfang ein Glockenzeichen ist und in der Mitte des Tages ein Glockenzeichen ist und dann am Ende des Tages auch wieder. Wir haben in der katholischen und in der evangelischen Kirche von den Klosterzeiten an da gewisse Hilfsmaßstäbe, an denen wir uns ausrichten können. Das am weitesten verbreitete Geläut übrigens, das jetzt wieder sehr viel mehr Zuspruch findet, seit es eine kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine gibt, ist das Bittläuten für den Frieden mittags um 12 Uhr. Das ist das am weitesten verbreitete Geläut. Und es beeindruckt mich schon, wenn dann im Kölner Dom oder in der Frauenkirche in Dresden in diesem Gewusel, wo man dann kaum mehr Raum der Stille hat, um die Mittagszeit eingeladen wird zum Mittagsgebet und in diesen riesigen Hallen dann plötzlich wieder etwas von der Sprache der Stille hörbar wird, wenn die Mittagsglocke läutet. Und das vernetzt sich dann weltweit. Und ich kenne viele Städte und Dörfer, in denen es wachsende Zahlen bei den Friedensgebeten gibt. In Herrenberg zum Beispiel bei uns seit der Ukraine-Krise jeden Samstag auf dem Marktplatz. Und da erreichen wir viel, viel mehr Menschen als die, die etwas sonntags in die Kirche gehen.
Was glauben Sie, was dieses Glockenläuten mit den Menschen macht? Warum steht es irgendwie für Frieden? Und warum kommen die Menschen jetzt gerade seit dem Ukraine-Krieg dahin?
Ja, es hängt mit dem Tonaufbau einer Glocke zusammen. Beim Glockenton sind ja immer eine ganze Reihe von Tönen, die da bei einer gut gegossenen Glocke in einer nun harmonischen Weise zusammenklingen. Leute, die mit der Glocke überhaupt nichts anfangen, kaufen sich eine Klangschale und lassen diese Klangschale dann zum Meditieren klingen. Und das hat eine Wirkung. Und das ist bei den Glocken in ähnlicher Weise so. Wenn Sie in Herrenberg in der Glockenstube oben bei einem Glockenkonzert sind und dann diesen schwingenden Ton hören, dann macht das etwas mit einem Menschen.
Das ist ein spannender Vergleich von Klangschalen zu Glocken.
Ja.
Das habe ich so auch noch nie gehört.
Ja.
Aber Sie sagen, das sind die Schwingungen einfach, was in den Menschen das
ist,
was auslöst.
Ja, Sie merken, ich stottere ein wenig, aber es ist doch, glaube ich, so etwas, wie der Mensch eben in seiner menschlichen Kreatürlichkeit nicht ohne ein Stück Transzendenz leben kann. Mhm. Und dass wir, heute ist der Geburtstag von Anselm Grün, einem der religiösen Bestseller auf der Welt, der sagt, er beobachtet eine wachsende Spiritualität, ein Hunger nach Spiritualität, auch bei ganz säkularen Menschen. Mhm. Und da scheint die Glocke so etwas, ja, wie ein Hilfsmittel zu sein, dass da ein Anstoß erfolgt.
Ja.
Ich habe es erlebt in der Corona-Zeit, wo wir ja das Corona-Läuten hatten, wo die Menschen in der großen Isolation dann abends, wenn deutschlandweit zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Glocke geläutet hat, die Fenster aufgegangen sind und ein Stück Kommunikation sich eröffnet hat.
Jetzt hat ja jedes Läuten einer Kirchenglocke einen Sinn. Was glauben Sie, wie viele Menschen das wissen, dass da wirklich ein Sinn hinter jedem Glockenläuten steckt?
Das ist heute vielfach verloren gegangen, ist aber wegbar. Ich erlebe zum Beispiel, wenn ich eingeladen werde in Gemeinden, dass, wenn man dann etwa sagt, dass die Läutezeichen mit dem Lebensweg Jesu zusammenhängen, also etwa das Kreuzläuten mit menschlichem Leid, mit Tod und Sterben, und dass wir daran erinnert werden, so etwas ist bei Gott so vermenschlicht, dass er unsere Menschengestalt annimmt und Leid und Tod nicht nur spielt, sondern selber erleidet. Und dass in diesem Lebensweg Jesu Christi von der Krippe und mit Flucht und Tod und Sterben bis zum Ostermorgen hin in den Läutezeichen erlebbar ist, beim Kreuzläuten und etwa an Ostern dann, am Sonntag dann, wo das erste Zeichen ein Osterzeichen ist, dann haben Leute durchaus ein kleines Aha-Erlebnis, wenn sie dann feststellen, also ist mein kleiner Lebenslauf eingezeichnet in diesen Lebenslauf des Ewigen, im Kommen Jesu, in seinem Sterben, aber auch in seiner Auferstehung.
Sie waren Dekan in der Stiftskirche in Herrenberg bei Stuttgart und in dem Turm der Kirche haben Sie ein Glockenmuseum eingerichtet. Was ist denn so besonders an diesem Museum?
Also im Herrenberger Glockenmuseum ist der Alleinstellungsmerkmal, das Alleinstellungsmerkmal weltweit. Es ist in dieser riesigen Glockenstube, da können bis zu 100 Menschen Platz finden oben, sind Glocken am ursprünglichen Ort in ihrer ursprünglichen Funktion, also als Rufer zum Gebet oder Einladung zum Gottesdienst, erlebbar. also nicht in einem Museum abgestellt, sondern die läuten den ganzen Tag über. Und wir haben dann natürlich auch bei jeder Glocke ein entsprechendes Schild. Es ist auch eine didaktische Sache. Und wenn wir dann die Taufglocke läuten, dann sind wir beim Thema Taufe. Wenn wir die Schiedglocke anschlagen, dann sind wir beim Thema Sterben. Und früher war es wirklich der Sinn, wenn die Glocke geläutet hat, dass dann Leute gefragt haben, wer ist gestorben. An Menschen gedacht haben, auch in ihrer Einsamkeit, in ihrem Schmerz hingegangen sind und wieder wirklich miteinander kommuniziert haben.
Also kein abgeschiedenes Museumsgebäude, nein, sondern im Turm selbst. Und wie der aussieht, das wollen wir uns jetzt mal anschauen.
In der Stiftskirche Herrenberg kann man die musikalische Botschaft von Kirchenglocken mehr als nur hören. Man spürt den Klang im ganzen Körper. Das Glockenmuseum in der Turmspitze beherbergt über 85 aktive Glocken. Sie bilden eine Tonleiter von über 5 Oktaven und sind das wahrscheinlich umfangreichste Glockenensemble Deutschlands.
Das sind ganz schön viele Glocken. Als Sie damals anfingen in Herrenberg, gab es 5 Glocken. Wie viele und was für welche haben Sie denn dazu geholt?
Also unsere Vorstellung war, dass wir eben in diesem Turm möglichst Glocken aus allen Jahrhunderten, seit es Glocken gibt, das war ein Wunschtraum, da oben zum Läuten bringen können. Und dass wir Glocken aus dem deutschsprachigen Raum hier oben beieinander haben. Also verschiedene Gießer da oben erlebbar. Und dass das natürlich zusammenstimmen muss. Es muss dann auch tonlich kein Tonsalat sein, sondern wirklich dann ein Gesamtklang.
Was fasziniert Sie besonders an diesen Glocken, so wie sie jetzt drin hängen?
Ja, es ist, jede Glocke hat, weckt so etwas wie ein Stück Lebensgeschichte. Wenn ich eine Glocke auf einem Herrenberger Turm höre, die etwa einmal in Stettin ihren Platz hatte, dann steht für mich da ein Stück Lebensgemeinschaft in einer Stadt, die diese Glocke durch 500 Jahre begleitet hat, bis hin zu schrecklichen Kriegserlebnissen, Flucht. Eben das, was ich vorhin bei dem Beispiel mit Schillers Glocke. Es werden Eckpunkte des Lebens, was das Glück, aber auch was Angst und Böses, Schlimmes. Aber die Positivsignale, die überwiegen eigentlich immer.
Wir wollen einige historische Glocken auch hören und auch da schauen wir uns einen kurzen Film an. Teuer ist denn so eine Glocke und wie wurde das finanziert?
Das ist ganz schwierig. Das kommt auf das Gewicht und auf die Größe an. Wobei wir in Herrenberg, deswegen komme ich da auch ein bisschen ins Stottern rein. Es war mir wichtig, dass die Kirchengemeinde, die ja von Spenden und Steuermitteln leben muss, ihren eigentlichen Auftrag nicht jetzt im Blick auf Glockenfinanzierung dann nachher belastet wird. Und der Kirchengemeinderat sagte, Herr Dekan, Sie können machen, was Sie wollen, der Turm muss es aushalten. Die Stiftskirche hat eine bewegte Geschichte auf dem wandernden Berg. Die Statik ist vorher sorgfältig geprüft worden. Der Turm hält das aus, da passiert nichts. Und dann Schwäbisches natürlich Hauptargument, es darf nichts kosten. Und stolz sind wir in Herrenberg wirklich, dass das eine einzigartige ehrenamtliche Aktion ist. Die Glocken sind über den Stiftskirchenförderverein, über die Bauhütte, über Spender finanziert worden, die ein hohes Engagement eben auch an Glocken zeigen. Auch an Leute, die überhaupt nicht in der Kirche sind, aber für die das einfach ein Stück Heimat ist. Ja, aber es werden heute ja kaum neue Glocken noch gegossen. Aber wenn sie dann entstehen, dann sind es in der Regel eben Spendergeschichten. Ich kann Ihnen jetzt nicht da genau sagen, gut, ich könnte Ihnen sagen, dass wir für die Maxima 20.000 Euro bezahlen mussten, die tontiefste Glocke unserer Landeskirche. Aber das ist der reine Materialwert. Wenn wir die Glocke heute kaufen müssten, dann würde sie vielleicht 80.000 Euro kosten. Mhm. Das ist eine Riesenglocke. Mhm.
Sie haben gerade die Statik angesprochen. Wie schwer sind denn solche Glocken?
Ja, nun, also eben gerade die große, die hat dann schon 3.500 Kilo, so eine große. Und die ganz großen, die, das kommen sie dann auf doppelte Größen. Ja. Ja. Aber normalerweise sind die Glocken deutlich kleiner.
Mhm. Ja. Der Glockenturm ist gerade geschlossen wegen einer neuen Brandschutzverordnung. Was konkret ist da vorgefallen oder warum kann man da nicht reingehen im Moment?
Das ist eine ziemliche Tragödie. Gerade weil das ein ehrenamtliches Projekt war, das davon lebt, dass es wirklich lebt. Und wir haben in den Jahren jährlich so mindestens 8.000 Besucher auf dem Turm gehabt. Natürlich immer schön verteilt. Und das hat bis vor ein paar Jahren so funktioniert, dass wir nur eine bestimmte Zahl bei den Glockenkonzerten etwa oben auf dem Turm hatten und dass dann in der Mitte des Turmes neben der Wendeltreppe, die der normale Aufstieg da oben durch Jahrhunderte garantiert hat, ein Ausstieg da gewesen ist, der mit einer Feuerwehrleiter bei einem Brandfall dafür gesorgt hätte, dass jemand runterkommen kann. Man hat inzwischen Erfahrungswerte gesammelt, wie hoch die Gefahr eines Brandes in so Kirchtürmen überhaupt ist. Nach dem, was ich weiß, ist die gegenwärtige Problematik, dass wir eine Maximalversicherung gegen Brand da oben annehmen müssen. Und ich sage es jetzt etwas salopp, aber es ist nicht salopp gemeint, wir versichern uns da zu Tode. Wir schaffen das nicht mehr, was wir nicht nur hier, sondern überhaupt, da kommen internationale Gruppen rauf als Land, ausgeben in einer Situation, wo die Bedrohungssituationen so groß sind, dass wir das Geld dringend in das irgendwo anders brauchen. Mhm. Wenn Sie in ein Auto einsteigen und fahren, sind Sie mehr gefährdet, als wenn Sie auf den Kirchturm raufgehen.
Und das heißt, die Besucher dürfen gerade nicht hoch, aber normale Glocken läuten und Glockenkonzerte finden trotzdem statt.
Ja, aber das ist natürlich kein Clou. Mhm. Das ist der Anziehungspunkt in Herrenberg ist eben die Erlebbarkeit oben im Museum, im geöffneten Museum. Übrigens ganz wichtig auch für die Finanzierung dieser gewaltigen Kirchengebäude, die eben Gönner und Spender brauchen. Und die werden gewonnen, indem sie hier eine Beziehung bekommen. Mhm. Also grundsätzlich meine ich, müssen wir uns überlegen, dass wir als Menschen eben sterbliche Geschöpfe sind. Und wir hatten in vielen Ländern, wir sind da in einem internationalen auch Gespräch, in den meisten Ländern läuft es so, der Mensch geht in Eigenverantwortung hinauf, es muss niemand hinauf. Und er, da gibt es dann Listen, verpflichtet sich, er ist verantwortlich für sich selber, dass er da hochsteigt. Ja.
Das Thema wühlt Sie auf und das ist absolut nachvollziehbar. Ja, ja. Sie haben eine Glocke mitgebracht heute, die haben Sie sogar selbst gestaltet. Was ist an dieser Glocke besonders?
an dieser Glocke, ja, das ist so etwas fast wie ein Modell. Ich habe ja in meinem Ruhestand so etwa 50 Glocken in Europa gestaltet. Die Zier ist immer eine Aussage über die Funktion der Glocke. Mhm. Also das ist eine Glocke, die ich für eines unserer Enkelkinder gestaltet habe. Und da ist die Enkeltochter, die heißt Maria, und da ist das Thema Maria in der Schrift und auch in der Gestaltung dann eben drauf.
Ja, wir wollen sie jetzt auch einmal hören. Ja. Ich darf einmal ziehen, Sie müssen sie festhalten, ne, weil sie sonst wegrutscht.
Ja.
Ich versuche, ob ich das hinkriege.
Sehr gut.
Ja, ich habe vorhin ein bisschen geübt. Ja. Die Glöckner mussten ja früher die großen Glocken von Hand ziehen. Ja. Das war richtige Knochenarbeit, oder? Diese schweren Glocken in Schwung zu kriegen.
Ich möchte an manchen Punkten das Thema Versicherungsschutz und alles möglichst perfekt, haben Sie ja gemerkt, berührt mich.
Ja. Ja, wir haben nur noch 6 Minuten Sendezeit, deswegen, wenn Sie einverstanden sind, würde ich gerne weitermachen.
Machen wir wieder.
Denn wir haben noch einen spannenden Film über Sie. Sie haben gerade schon gesagt, Sie verzieren Glocken auch selber. Sie haben unter anderem auch die sogenannte Vaterunser-Glocke in der Herrenberger Stiftskirche selbst gestaltet. Da schauen wir kurz rein.
Das Vaterunser ist das Gebet, das die Welt umspannt. Deshalb ist der Text wie ein Band um die Glocke herumgelegt, oben und unten. Vaterunser. Eine Friedenstaube, aufschäumende Wellen, Kirche in Schieflage und der Regenbogen ist immer noch da und erinnert uns, dass das Böse und der Tod nicht das letzte Wort behält. 2 brennende Türme, Zerstörung des World Trade Centers. Ruinen erinnern an den Krieg im Nahen Osten, Aleppo. Brennende Hütten hinten, ausgebrannte Landschaften. Menschen, die aus Afrika fliehen. Ein Flüchtlingsboot auf dem Mittelmeer. Auf der anderen Seite abgeknickte Bäume, ein Vulkanausbruch. Wir haben die Welt nicht im Griff. Ein Apfelbäumchen, das natürlich so nicht vorkommt. Mit Blüten und mit 7 reifen Früchten. Hoffnung ist angesagt. Die Sonne geht auf. Mutterhände, die den Globus liebend umfangen. Solche ermutigenden Bilder brauchen wir und sie sind begründet. Und ich wünsche mir, dass sie sichtbar werden bei denen, die die Glocke anschauen.
Sie haben schon um die 50 Glocken selbst gestaltet. Man nennt es Glockenzier und das ist ja ein richtiges Kunsthandwerk. Wie und wo haben Sie das denn gelernt?
Learning by doing. Gut, ich habe sehr viel gelesen. Ich bin bei Glockengießern immer wieder in der Gießerei gewesen und habe mir das angeschaut, wie das passiert und macht.
Mhm. Wir haben ja das Material gerade gesehen, das war ja Wachs. Ja. Wie entsteht denn danach eine Glocke aus Bronze daraus?
Oh, das schaffen wir nicht. Ja.
Es ist ein komplexes Thema. Wie lange dauert es denn, andersrum gefragt, bis eine Glocke dann fertig ist, wenn man anfängt, die zu gestalten?
Ja. Also, bis das fertig ist, das sind Tage und Wochen. Und von daher erklärt sich auch der Preis. Wenn Sie wissen, was ein Auto kostet, wie schnell das fertig ist und wie lange das geht, und es ist wirklich Handarbeit, die intensives Arbeiten, Ruhepausen dazwischen drin, das ist ein langer Prozess.
Da gibt es auch Regelungen, was in eine Glocke eingraviert werden darf und was nicht. Können Sie da 1-2 Beispiele nennen?
Also die Zier der Glocke wird immer bestimmt von der Funktion der Glocke. Schrift, maßvoll, Zier, nicht zu aufdringlich. Die schönste Zier einer Glocke ist immer ein intakter Glockenmantel, wo also noch die Patina dann nachher entstehen kann. Und eine gut geformte Glocke ist ein Kunstwerk eigentlich schon an sich.
Was macht Ihnen daran so Spaß, die Glocken zu verzieren?
Weil über die Zier der Glocke, und das ist meine Grundmaxime, immer intensive Gespräche mit Menschen, die mit diesen Glocken leben, vorausgehen. Wo dann in der Glockengeschichte, Lebensgeschichte und auch Verletzungen und Heilungen im Persönlichen, aber auch darüber hinaus manchmal zur Sprache kommen.
Und wenn Sie nochmal, um auf das Glockenmuseum zu sprechen, wenn Sie da in die Glocken anschauen, auch diejenigen, die Sie selbst gestaltet haben und was Sie alles dort geschaffen haben, was für Gefühle gehen da in Ihnen vor? Wie stolz sind Sie darauf?
Wenn ich ein Stückchen mithelfen kann, dass sich Menschen freuen können an dem, was uns im tiefsten Hoffnung und Mut und Zuversicht schenkt, dann bin ich zufrieden.
Was würden Sie sich denn wünschen für die Zukunft, für die Kirchenglocken und vielleicht auch für die Menschen, die die Glocken hören?
Dass sie über die Stimmen der Glocken eine Stimme für den Frieden werden. Im Kontext der nächsten Begegnungen. Und dass wir wirklich als Menschen Menschen bleiben, die sich wirklich begegnen, so wie wir jetzt um einen Tisch herum sitzen und miteinander ein Gespräch führen.
Schöner kann man die abschließenden Worte nicht sprechen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Kirchenglocken, Kulturgut oder Lärmbelästigung, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.